bedanke mich, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die ehrenvolle Einladung nach Göttingen, auch für Ihre freundliche Einleitung und bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind heute Abend in diesen schönen Raum, um mir zuzuhören. Ich will versuchen, ein klein wenig provokativ zu sein. Gemeinhin wird der Evolutionsprozess aufgefasst als eine Abfolge von zufälligen stochastischen Ereignissen in einem weiten, chaotischen Feld der Möglichkeiten. Ich möchte heute darstellen, ein anderes Bild zeichnen, nämlich das Bild eines Evolutionsprozesses mit chemischer Vorbestimmung, mit chemischer Richtungsvorgabe, aufgrund der dem Prozess innewohnenden chemischen Gesetze. Ich will versuchen, das Bild an drei Beispielen darzustellen, steigender Komplexität. Wir beginnen mit einer erstaunlichen Tatsache. Also das geht in dem Falle von unten nach oben. Ich beginne mit einer erstaunlichen Tatsache. Wenn wir die elementare Zusammensetzung des Sonnensystems von links nach rechts auftragen, nach abnehmender Häufigkeit, dann stellen wir fest, dass unter den häufigsten Elementen des Sonnensystems sich zugleich auch die wichtigsten Bioelemente befinden. Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Magnesium, Eisen, Schwefel, Nickel, Phosphor. Ausgehend von diesen wenigen Elementen kommt es dann im Laufe der Erdgeschichte zu einer ganz erstaunlichen Erhöhung, ich möchte sagen Explosion der molekularen Komplexität. Darunter verstehe ich ganz einfach die Anzahl der Atome, die in einem Molekül kovalent miteinander verknüpft sind. Das Ganze habe ich in drei Stufen dargestellt. Die erste Stufe ist rein abiotisch. Sie vollzieht sich im Inneren der Erde, im Magma oder in der Erdkruste und es entstehen einige wenige gasförmige oder flüchtige anorganische Verbindungen, die in Form von vulkanischen Ausgasungen austreten. Beginnend mit diesen wenigen anorganischen Verbindungen entfaltet sich sodann das Reich der organischen Verbindungen, aber nun strikt geknüpft an das Vorhandensein einer Biosphäre. Im Intermediärstoffwechsel entstehen niedermolekulare organische Verbindungen, kleine Moleküle und einige dieser niedermolekularen organischen Verbindungen eignen sich als Monomere für die Zusammenlagerung zu langkettigen Polymeren. Das ist dann der Polymerstoffwechsel, der ebenfalls in Organismen stattfindet. Wenn man die Biomasse der Organismen anschaut, dann besteht sie zum größten Teil aus Polymeren. Deshalb ist es nicht verwunderlich, weshalb die frühen Bearbeiter des Problems des Lebensursprungs davon ausgegangen sind, dass die ersten Organismen ihren Lebensunterhalt damit bestritten haben, dass sie Monomere zu Polymeren kondensiert haben, RNA, Proteine oder dergleichen. Woher kommen nun die Monomeren? Dafür hat man eine Ursuppe postuliert. Sie sollen im Laufe von Tausenden oder Millionen Jahren sich in einer Ursuppe ansammeln und stehen dann später für die Bildung von Polymeren zur Verfügung. Für die Ursuppe und die präbiotische Chemie, die dort stattfinden soll, dafür gibt es keinerlei geologischen Beleg. Aber sie wird benötigt für diese Theorie, also hat man sie postuliert. Alle diese Theorien haben sehr, sehr viele Schwierigkeiten, die kaum überwindbar sind. Die sind alle ausführlich in der Literatur diskutiert worden, aber das hat die Vertreter dieser Denkrichtung nicht gestört. Ich möchte hier heute Abend nur auf einen Punkt hinweisen. Sie alle verlangen die Anwesenheit von flüssigem Wasser. Aber das flüssige Wasser ist der Feind der Kondensationsreaktionen. Es verursacht Hydrolysereaktionen, das genaue Gegenteil der Kondensationsreaktionen. Das gilt insbesondere für heiße, alkalische Bedingungen. Für die RNA kommt noch eine ganz besondere Schwierigkeit hinzu. Sie haben 2-OH-Gruppen, das sind sozusagen interne, intramolekulare, katalytische Gruppen für die Selbstzerstörung der RNA. Das sind Moleküle, die quasi mit Selbstmordgruppen am Rückgrat herumlaufen und sich selbst zerstören. Also gänzlich ungeeignet für eine Ansammlung während vielleicht Hunderten, Tausenden von Jahren. Der Biomathematiker, ein bekannter Biomathematiker, Kunin am NIH, der auch die RNA-Welttheorie vertritt, er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die ganze Sache so unwahrscheinlich ist, dass man dafür ein ewiges Multiversum mit einer unendlichen Anzahl von Universen benötigt, um zu einer annehmbaren Wahrscheinlichkeit zu kommen. Also, wie ist es zu diesem schlimmen Zustand gekommen? Wäre es da vielleicht nicht besser, wir würden es einmal anders herum probieren, ob es nicht möglich ist, den Ursprung des Lebens viel tiefer anzusetzen, auf der einfacheren Stufe der Umwandlung von anorganischem Ausgangsmaterial in niedermolekulare organische Verbindungen. Die Reaktionen, das wären dann nicht Kondensationsreaktionen, sondern primär Redoxreaktionen. Also Reaktionen, bei denen Elektronen übergehen, Reduktions- und Oxidationsprozesse. Für diese Reaktionen, die von Übergangsmetallkatalysatoren, das sind also typischerweise Eisen, Nickel, Kobalt und so weiter, die verschiedene Oxidationsstufen haben können. Diese Reaktionen werden vom flüssigen Wasser begünstigt und nicht geschädigt. Die Prozesse, das wären dann autokatalytische Kohlenstofffixierungsprozesse, in denen die organischen Substanzen entstehen. Ich nenne einen solchen hypothetischen Organismus Pionierorganismus, weil ausgehend von diesem Organismus sich das gesamte Reich der organischen Verbindungen entfaltet. Die wichtigsten Übergangsmetalle habe ich hier auf. Die beiden wichtigsten und häufigsten sind Eisen und Nickel. Das Eisen steht ganz im Vordergrund. Es kommt dann sofort auch zu Sulfidbildungen. Deshalb spreche ich ganz allgemein von einer vulkanischen Eisenschwefelwelt. Das ist ein alter Name. Heute möchte ich am liebsten noch einen mittleren. Bei den Angelsachsen gibt es ja immer 2 Vornamen. Man könnte also sagen Eisen-Nickel-Schwefelwelt. Die Struktur eines solchen Organismus habe ich hier dargestellt. Da haben wir einerseits einen anorganischen Unterbau, rot dargestellt, und auf der Oberfläche des anorganischen Unterbaus einen organischen Überbau, blau dargestellt. Der organische Überbau liegt als Zwischenphase vor, zwischen der Oberfläche des anorganischen Unterbaus und der Wasserphase. Die Wasserphase ist der Quell für die vulkanischen Nahrungsstoffe, also Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Kohlenoxysulfid, Cyanwasserstoff und so weiter. Sie gelangen durch freie Diffusion an die Oberflächen. Dort werden sie durch Kohlenstofffixierungsprozesse in organische Verbindungen umgewandelt. Die organischen Verbindungen werden instatu nascendi, im Zuge ihres Entstehens, an die mineralischen Oberflächen gebunden. Die Katalyse dieser Syntheseprozesse wird durch die Übergangsmetallzentren bewirkt, die in der Oberfläche freiliegen, Eisen, Nickel, Kobalt und so weiter. Ich sagte schon, dass man bei dieser Art Theorie auf eine Ursuppe ganz verzichten kann. Das ist ein großer Vorteil. Aber sie hat auch eine Schwierigkeit. Wir haben noch für den frühen Evolutionsprozess keine Nukleinsäuren, die ja bei allen heutigen Lebewesen die Basis der Evolutionsprozesse darstellen. Also müssen wir einen frühen Vorläufer-Evolutionsprozess postulieren, und das geht eigentlich ganz einfach. Man muss lediglich den biologischen Begriff der Reproduktion ersetzen durch einen chemischen Begriff der synthetischen Autokatalyse, eines Prozesses, der sich erstens selbst beschleunigt und der zweitens synthetisch wirkt, nämlich aus einfachen Ausgangsverbindungen komplizierte Produkte zu erzeugen. Wenn, Wenn das vorhanden ist, dann fängt die Sache an zu laufen, denn wir können das so darstellen, da haben wir Nahrungsstoffe. Die Nahrungsstoffe reagieren mit den Metallzentren in der Oberfläche des anorganischen Unterbaus. Sie führen dann zu Produkten, zu einer Menge von Produkten. Wenn nun einzelne dieser Produkte zurückwirken, etwa PI, auf das Metallzentrum und die katalytische Kapazität, Befähigung des Metallzentrums verbessert, dann haben wir eine positive Rückkopplung, einen Prozess, der sich selbst beschleunigt. Also wie eine Flamme. Sie haben ein brennbares Material, eine kleine Zündflamme und dann, je heißer die Angelegenheit wird, umso schneller brennt die Flamme. Das ist ganz ähnlich. Es entstehen chemische Verbindungen und die wirken zurück und beschleunigen ihre eigene Weiterbildung. Also eine Autokatalyse. Diesen ganz einfachen Zyklus, mit dem nach meiner Vorstellung die Sache anfängt, das nenne ich Alpha-Zyklus. Wie geht es jetzt weiter? Zunächst habe ich nochmal dieser Doppelpfeil, das ist ein Evolutionsschritt. Wir fangen an mit einer De novo-Reaktion, einer Bildung von organischen Produkten aus anorganischem Ausgangsmaterial mit diesem Katalysator auf rein anorganische Weise. Sobald die Produkte entstanden sind, kommt es nach einer Induktionsperiode dazu, dass einzelne Produkte als Liganden an die Metallzentren binden. Ein chemisches Molekül, ein organisches Molekül, welches an ein Metallzentrum gebunden ist, das nennen wir Ligand. Und meine gesamte Theorie ist sozusagen eine Theorie der frühen Evolution des Lebens in Form der Entstehung immer neuer, immer besserer Liganden. Am Anfang haben wir organische Produkte, die an das Metall binden, dann entsteht entstehen zunächst kleine Mengen der Produkte, dann entstehen durch Autokatalyse viel größere Mengen. Das geht dann so weiter. Es kommen dann durch Autokatalyse noch zusätzliche Reaktionswege ins Spiel, durch zwei Pfeile dargestellt, die führen zu weiteren Produkten Q. Diese weiteren Produkte Q koppeln auch zurück, teilweise in die Metalle, zum Teil werden dann auch neue Metalle einbezogen, es werden auch neue Ausgangsmaterialien eingezogen. Das heißt, wir haben es eigentlich mit einer mehrfachen, schnellen Erweiterung dieses Urstoffwechsels zu tun, mit einer lawinenartigen Explosion. Das Ganze ist selbstbeschleunigend und geht nach meinem Dafürhalten sehr, sehr schnell. Jetzt bin ich zunächst einmal mit allgemeinen Betrachtungen am Ende und will Ihnen kurz über einige Experimente berichten. Keine Angst, nur in Form der allgemeinen Ergebnisse, keine besonderen chemischen Einzelheiten. Aber die Chemie ist doch sehr wichtig, denn wenn dieses Problem einmal gelöst werden wird, dann wird es von Chemikern gelöst, von niemandem sonst. Also die Reaktionen. Das war Zustimmung. Ah, wunderbar. Die Experimente sind von Claudia Huber durchgeführt worden an der TU Garching, und zwar im Labor von Professor Bacher. Dazu muss ich sagen, dass ich eigentlich keinen Wissenschaftler kenne, der zu viel Laborraum zur Verfügung hat. Dennoch hat Herr Bacher gesagt, da habt ihr einen Raum, macht mal. Und dafür bin ich dankbar, das möchte ich auch heute zum Ausdruck bringen. Die Forschungsgemeinschaft hat das Ganze gefördert. Wir haben vulkanische Bedingungen angewendet, als Katalysatoren Nickel oder Nickel und Eisen und als Ausgangsstoffe und anorganische Liganden Kohlenmonoxid und Blausäure, HCN, und auch Schwefelwasserstoff. Und als Reduktionsmittel verwenden wir dann Kohlenmonoxid, welches mit Wasser reagiert, zu Kohlendioxid unter Freisetzung von Elektronen. Und was entsteht? Es entstehen bei immerhin diesen erhöhten Temperaturen Hydroxysäuren und Aminosäuren. Aber nicht irgendwelche Hydroxysäuren und Aminosäuren, sondern geordnete Paare von Hydroxysäuren und Aminosäuren. also Glycolat und Glycin, Lactat und Alanin, Glycerat und Serin. Das geht dann so weiter. Also eine ganz ordentliche Sache. Alle diese Produkte sind Liganden. Sie haben genau die funktionellen Gruppen, die benötigt werden, damit sie als Liganden an Übergangsmetalle binden können. Das sind also die besten Kandidaten für Rückkopplung und für eine rückkoppelnde Beschleunigung des gesamten Prozesses. Dann haben wir geschaut, was passiert eigentlich, wenn man Aminosäuren unter solchen vulkanischen Bedingungen umsetzt, mit Kohlenmonoxid, mit Eisen-Nickel-Sulfid, und wir haben festgestellt, es entstehen Peptide. Also etwa aus zwei, ich will das nicht im Einzelnen erläutern, aus zwei Molekülen Glycin, wo ist er denn? Da ist ein Molekül Glycin, das zweite. Daraus entsteht ein Dipeptid in diesem einfachsten Falle, aber es entstehen natürlich auch Tripeptide, Tetrapeptide, und wenn mehrere Aminosäuren vorhanden sind, dann reagieren sie im Gemisch, es entstehen dann verschiedene Sequenzen. Das Wichtige an diesem Zyklus ist, dass er zwei Abschnitte hat, einen synthetischen Abschnitt von den Aminosäuren etwa bis zu dieser Stelle und dann einen abbauenden Abschnitt wiederum zurück zu den Aminosäuren. Das heißt, wir haben einen Anabolismus und einen Katabolismus, wie im richtigen Leben. In der Zelle wird ja auch nicht einfach nur synthetisiert, sondern es wird ständig synthetisiert und abgebaut, synthetisiert und abgebaut. Es ist ein Kommen und Gehen. Das ist schon von Anfang an so, weil wir ja nach dieser Theorie auf einen Organismus abzielen und nicht auf die Anreicherung von vielen hunderttausend Tonnen in einem Ozean. Also können wir ein kurzes Zwischenresümee ziehen. Wir haben nun in diesen frühen Prozessen einmal eine vorgegebene Richtung, dreifach. Erstens haben wir vorgegeben eine vulkanische Strömungsrichtung. Die Vulkangase strömen von innen nach außen, von heißen Zonen in die kalten Zonen, von hohem Druck zu niedrigem Druck. Im Zuge dieser Strömung verändert sich auch der pH-Wert. Es verändern sich auch die chemischen Verhältnisse. Das ist das eine. Also makroskopisch, eine makroskopisch vorgegebene Richtung. Dann haben wir eine Richtungswirkung in dem organischen Überbau. Denn die Moleküle des organischen Überbaus sind ja gefangen zwischen der Oberfläche des anorganischen Unterbaus und der Wasserphase. Sie werden auf diese Weise polarisiert, ausgerichtet. Und drittens wohnt den Syntheseprozessen natürlich selbstverständlich eine Richtung inne, denn wir beginnen mit C1-Verbindungen, Kohlenmonoxid, HCN, CO2 und Ähnliches. Und diese C1-Verbindungen werden zu C2-Verbindungen mit zwei Kohlenstoffatomen vereinigt. Dann Verbindungen mit drei Kohlenstoffatomen. Das klingt kompliziert, ist aber auf diesem niedrigen Gebiet der Komplexität gibt es kaum chemische Strukturmöglichkeiten. Und außerdem sind auch die Reaktionsmöglichkeiten stark beschränkt. Es sind auch die katalytischen Möglichkeiten der Metalle stark beschränkt. Wenn dann mehrere Metalle zusammenkommen, dann erhöht sich das Spektrum der Katalysemöglichkeiten etwas. Aber wir haben doch von Anfang an diese extreme Beschränkung. Vielleicht gibt es am Anfang nur eine einzige Möglichkeit. Das war mein erstes Beispiel, die chemische Vorbestimmung in den Urprozessen des Pionierorganismus. Jetzt gehe ich über zu der nächsten komplexeren Stufe, nämlich der Ausbildung von Lipiden, Membranen und Zellen. Ich beginne mit einem Experiment. Die Frau Huber hat in Garching Kohlenmonoxid und Schwefelwasserstoff, also S2- in diesem Falle, umgesetzt, und es entstehen dabei, ich will auf dieses Reaktionsschema verzichten, es entstehen dabei Thioester, also in diesem Falle der Acetyl-Methyl-Thioester. Das Wichtige an diesem Thioester ist, dass er drei reaktive Stellen hat. Einmal die reaktive Methylgruppe für Deprotonierungen, für die Ausbildung von Carbanionen. Zweitens eine aktivierte Carbonylgruppe für den nukleophilen Angriff von Carbanionen. Drittens auch eine aktive Bindung zwischen dem Kohlenstoff und dem Schwefel als Energielieferant, aus dem man dann etwa Phosphorylierungsenergie gewinnen kann. Darauf will ich nicht eingehen. Aber das Wichtige ist, dass dieser allereinfachste Thioester unter vulkanischen Bedingungen entsteht und dass er ganz analog aufgebaut ist zu Acetyl-CoA, ebenfalls ein Thioester. Und dass Acetyl-CoA das Ausgangsmaterial ist für fast alle Biosynthesen der Lipide, sodass ich hier rückrechnend sage, in einer frühen Phase der Evolution werden aus diesem einfachen Thioester Lipide gebildet. Auf die Chemie brauchen wir hier nicht einzugehen. Ein Lipid ist ein Molekül, welches an einem Ende hydrophil ist, also wasserliebend. Dann hat es einen langen ölartigen hydrophoben Schwanz, der das Wasser eher nicht mag. Und aus dieser Ambivalenz dieses Gesamtmoleküls ergeben sich die besonderen Eigenschaften der Lipide. Nun schauen wir das an. Also zunächst einmal haben diese Lipide eine geringe Wasserlöslichkeit. Das heißt, sie bleiben auf den Oberflächen, auf den mineralischen Oberflächen hängen und führen hier zu einer Lipophilisierung. Die Lipidmoleküle sind hier dargestellt mit einer hydrophilen Kopfgruppe, einer wasserliebenden Kopfgruppe und einer wasserhassenden, langkettigen Schwanzgruppe. Und sie werden sich so, ungefähr so, an den Oberflächen ansammeln, zunächst unterschiedliche Länge. Dann, wenn sich die Länge der Moleküle erhöht und wenn sich die Anzahl der Moleküle erhöht, dann kommt es unweigerlich aufgrund physikochemischer Gesetze zur Ausbildung von geschlossenen Membranschichten. Es gibt da gar keine Wahl. Sobald Lipidmoleküle entstehen, werden sie sich zu solchen Membranen zusammenlagern. Also wiederum eine Art chemischer Determinismus. Nun muss man sich vorstellen, dass die Oberflächen natürlich nicht ganz glatt eben sind, sondern Vertiefungen aufweisen. Wenn die Vertiefungen flach und weit sind, dann kann sich die Membran in die Vertiefungen einschmiegen. Wenn wir es aber mit einer kleinen, engen Vertiefung zu tun haben, dann kann die Membran aus energetischen Gründen diese Oberfläche in der Vertiefung nicht auskleiden. Dann wird sie diese Vertiefung überbrücken. Nun haben wir es hier mit, also einige Lipidmoleküle habe ich nun umgedreht, damit wir nicht nur außen der äußeren Wasserphase zugewandt hydrophile Gruppen haben, sondern auch im Inneren. Denn im Inneren haben wir nun auch eine Wasserphase. Das ist das beginnende Zytosol. Wir haben jetzt eine embryonale Zelle, das nenne ich Halbzelle, weil sie einerseits begrenzt ist von dem anorganischen Unterbau und andererseits von der sich abzeichnenden Membranstruktur. Auf dieser Stufe entsteht jetzt praktisch alles, was uns im Inneren des Zellgeschehens so wunderbar erscheint. Wir haben also jetzt an dieser Stelle zusätzlich zum Oberflächenstoffwechsel auf den Mineraloberflächen, zusätzlich zum Membranstoffwechsel in der Lipidmembran noch einen Zytosolstoffwechsel in der Wasserphase und unter der Membran. An dieser Stelle kommt es jetzt, ich will das nur in ganz groben Zügen, also mit ganz groben Strichen zeichnen, kommt es jetzt zur Enzymatisierung. Bei der Enzymatisierung erfolgt Folgendes. Es werden einzelne Metallzentren aus der anorganischen Oberfläche praktisch herausgelöst und von einem großen Proteinliganden, das ist nun auch ein Ligand, eingewickelt. Das heißt, die katalytische mineralische Oberfläche wird ersetzt durch Metallzentren in Metalloenzymen. Die Lipide unterliegt einer weiteren Vervollkommnung und dann erfolgt auf dieser Stufe eine Koevolution, eine Ausbildung aller, eine wachsende Verkomplizierung einer genetischen Maschinerie mit immer mehr Komponenten. Zu diesem Zweck braucht man ja ein geschlossenes Volumen, sonst würden die Komponenten auseinander diffundieren. Jetzt an der Stelle erhebt sich jetzt die Frage, wie kommt es von dem frühen Evolutionsmechanismus, der ja ein direkter Mechanismus ist, bei dem die Produkte des Prozesses, nämlich die Peptide, direkt zurückkoppeln in die Metallkatalysatoren, denen sie ihre eigene Entstehung verdanken. Also eine direkte Rückkopplung. Wie kommt es nun zur genetischen Maschinerie? Hierzu muss man jetzt sich daran erinnern, dass die Peptide ja schon vorhanden sind mit ihrer Synthese und mit ihrer Funktion, bevor die genetische Maschinerie ins Leben tritt. Nun, das will ich jetzt vorausschicken. Nun fragen wir, aus welchen Bestandteilen bestehen die Nukleinsäuren? Das sind die Erbträger der Organismen. Sie bestehen aus Zucker, aus Basen, Nukleosiden, Nukleotiden, Oligonukleotiden. Das sind vom Standpunkt des Molekularbiologen Module. Module für die Polymeren. Aber vom Standpunkt des Chemikers sind es ganz einfach Liganden. Es sind vorzügliche Liganden. Sie binden an Übergangsmetalle. Sie haben ihren Lebensunterhalt dadurch verdient, dass sie am Anfang in diese Ligandrückkopplung eingegriffen haben. Sonst wären Nukleinsäuren nie entstanden. Wenn es nun zur Ausbreitung von Oligonukleotiden kommt, als Liganden immer, dann kommt es auch dazu, dass wir Basenpaarung bekommen. Und vom Standpunkt der Metallliganden ist nun die Basenpaarung der Oligonukleotide eine Art Gift, denn die Basen werden jetzt durch Basenpaarung festgelegt, sind nicht mehr beweglich. Und aus diesem Gift der Ligandwirkung entsteht nun etwas Neues, eine neue Art Katalyse, die von Übergangsmetallen ganz unabhängig ist, die jetzt die Peptidsynthese auf eine ganz neue Art katalysiert, nämlich durch das, was Chemiker anchimäre Wechselwirkung nennen, also Nachbargruppenwechselwirkung. Bestandteile der Peptide werden einfach in genügende Nachbarschaft gerückt und reagieren dann miteinander. Und so entsteht also, jetzt entsteht also der Anfang der genetischen Maschinerie als eine Art Katalyse für die Synthese von Peptiden, also eine Art Urribosom. Denn die Produkte dieser Katalyse, die Peptide, die sind ja schon vorhanden. Deren Funktion, die haben sich sozusagen schon verdient gemacht. Ihre Funktion ist schon festgelegt. Also macht die genetische Maschinerie anfangs nichts anderes, als die schon bekannten Peptide auf andere Weise zu erzeugen. Und wenn manchmal gefragt wird, was kommt denn zuerst, die Replikation oder die Translation, ist es nun die RNA oder die DNA, das ist dann beinahe so wie bei Valentin, am Montag die Radfahrer, am Dienstag die Autofahrer, am Mittwoch die Busfahrer. Also nach meinem Dafürhalten geht das alles in Koevolution. Es kommt zur Translation, dann zur Transkription und zur Replikation. Vielleicht kommt die Translation, dass die Ribosomenfunktion etwas früher, aber im Wesentlichen haben wir es mit einer parallelen Koevolution zu tun. Damit bin ich mit meinem zweiten Beispiel am Ende, das zeigen soll, dass auch die Zellbildung als Grundlage für die Ausbildung einer genetischen Maschinerie also chemisch prädeterminiert ist. Nun komme ich zum dritten Beispiel. Damit gehe ich schon viel weiter in die Zukunft. Also das liegt immer noch viele Milliarden Jahre zurück. Aber wir sind jetzt wesentlich weiter in der Evolution. Nämlich wir kommen zu der Frage, wieso ist das Leben also das Leben entsteht irgendwann, sagen wir, vor 4,2 Milliarden Jahren. Dann dauert es viele hundert Millionen Jahre, da geht es immer so einheitlich weiter. Dann kommt die Biosphäre an einen Punkt, wo sich das Ganze aufspaltet in zwei Domänen, in die Domäne der Archaeen und die Domäne der Bakterien. Da sagen die einen, das ist Zufall, das sind zufällige Erscheinungen, da gab es noch andere, die sind untergegangen. Ich sage etwas anderes. Das Ganze beruht auf der Lipidchemie innewohnenden physikochemischen Gesetzen. Und zwar folgendermaßen. Zunächst fragen wir, welche Lipidmembranen haben eigentlich die Archaeen und die Bakterien. Nun sehen Sie diese beiden Lipidstrukturen dargestellt. Das Erste, was auffällt, die Archaeen haben diese verzweigten Schwänze und die Bakterien haben die geraden Schwänze. Die Archaeen haben die Ätherbindungen, die Bakterien haben Esterbindungen. Aber viel wichtiger, und das hat Koga erkannt, dass diese Unterschiede nicht so wichtig sind. Viel wichtiger ist, dass die Kopfgruppe, also dieser Glycerinrest, der ist chiral, händig. Der ist einmal rechtshändig und im anderen Falle linkshändig. Das sieht man sofort. Nun, das ist ein grundlegender Unterschied. Nun stellt sich die Frage, welche Händigkeit hatten denn die Lipide der Lipidmembran des gemeinsamen Vorfahren? Da sagen nun manche, der Vorfahre, der hatte vielleicht Lipide vom Typ der Bakterien. Und dann kam es später zu einem Umschwung von der bakteriellen Lipidmembran in eine archaeelle Lipidmembran. Andere sagen, der Vorfahre hatte bestimmt archaeelle Lipide. Und dann kam später der Umschwung zu bakteriellen Lipiden. Beide Vorschläge sind aus chemischen Gründen unmöglich. Denn wir wissen aus physikochemischen Untersuchungen, dass eine Membran, die homochiral aufgebaut ist, nur aus einer Sorte von Lipiden besteht, linkshändigen, eine gewisse Stabilität hat. Und dass die andere Membran, die aus homochiral ist, ausschließlich aus rechtshändigen Lipiden besteht, ebenfalls stabil ist. Dass aber eine Mischmembran aus beiden Lipiden im Gemisch relativ dazu instabil ist. Wenn ich also mit einer bakteriellen Membran anfange, dann beginne ich stabil. Dann gehe ich in eine Mischform, die ist instabil, relativ dazu. Und erst dann komme ich in eine neue stabile Phase. Also ist nach meinem Dafürhalten dieser Weg des Umschwungs von Bakterien zu Archaeen oder umgekehrt aus energetischen Gründen chemisch verboten. Wie kann es jetzt gehen? Die Lösung ist ganz einfach. Anstelle einer Synthese von enantiomeren reinen Lipiden haben wir am Anfang eine Synthese eines sogenannten racemischen Gemisches. Ein Racemat ist ein 50-zu-50 Gemisch der beiden Händigkeitsformen. Es entstehen also von Anfang an 50% der linkshändigen Lipide und 50% der rechtshändigen Lipide im Gemisch. Jetzt ist das Problem gelöst. Jetzt beginnen wir mit einer Membran, Mischmembran auf einer ziemlich hohen energetischen Ebene. Dann geht es zu den Bakterien hinunter und zu den Archaeen geht es auch hinunter. Man weiß jetzt aus physikochemischen Untersuchungen, dass Membranen, die aus einem Gemisch der beiden Lipide bestehen, dass sie sich automatisch in Domänen aufspalten, in Mikrodomänen, in eine homochirale linkshändige Membrandomäne und eine homochirale rechtshändige Domäne. Das habe ich hier in Streifenform dargestellt. Das ist sehr vereinfacht. In Wahrheit sind es komplexe Strukturen, aber es zeigt hier deutlich, dass wir ein 50-zu-50 Gemisch haben, schon getrennt. Dann muss man nur noch postulieren, dass diese frühen Zellen nicht gegen Verschmelzungen gefeit waren, dass es also zu ständigen Verschmelzungen, Trennungen gekommen ist, dass sozusagen auf diese Weise die frühen Zellen intensiv geschüttelt wurden. Und bei diesem Schüttelvorgang, eine Art Ausschüttelvorgang, kommt es dazu, dass wir zwei Subpopulationen bekommen. Eine erste Subpopulation, bei der die archäellen blauen Lipide dominieren mit wenigen gelben bakteriellen Einsprengseln, und umgekehrt eine zweite Subpopulation, bei der die bakteriellen Lipide dominieren. Diese beiden Subpopulationen müssen automatisch aus physikochemischen Gründen entstehen. Und diese beiden Subpopulationen sind nun die Platzhalter für die Herausbildung der Archaeen einerseits und der Bakterien andererseits, und zwar ganz einfach dadurch, das ist ein Vorschlag von Koga, dass an der Stelle der Abzweigung der wahren Bakterien ein Enzym in Erscheinung tritt, welches in der Lage ist, enantioselektiv, also ausschließlich rechtshändige bakterielle Lipide zu bilden. Und an der Stelle der Abzweigung der Archaeen kommt es zur Entstehung eines Enzyms, welches die entsprechenden linkshändigen Lipide ausschließlich bildet. Damit ist die Scheidung der Biosphäre in zwei Urdomänen erklärt. Jetzt wäre damit die Sache erledigt, wenn es da nicht noch den Fall der Eukaryonten gäbe. Die stören in diesem Bild. Nun, hier habe ich das Ganze noch einmal zeitlich dargestellt in einem zeitlichen Schema. Dieses zeitliche Schema stammt, also im Wesentlichen beruht es auf drei Wissenschaftlern. Carl Woese hat überhaupt den gemeinsamen Vorfahren erfunden. Er hat gesagt, es war ein gemeinsamer Vorfahre über längere Zeit, weil es ständig einen Genaustausch gab. Wenn es einen ständigen Genaustausch gibt, dann sind die Organismen der Biosphäre alle einheitlich. Dann hat Carl Woese vorgeschlagen, dass durch diesen Genaustausch es auch zu einer sehr schnellen Evolution kommt. Dann hat Kandler erkannt, 1994, dass diese Urorganismen am Vorabend der Abspaltung der Bakterien und Archaeen schon ziemlich komplex gewesen sein müssen, und er nannte sie Präzellen. Eigentlich schon ziemlich komplette Zellen, bis auf die Unfähigkeit, den Austausch von Genmaterial zu verhindern. Und dann kommt nach Koga an diesen beiden Stellen hier und hier die Abzweigung des bakteriellen Zweigs und des archäellen Zweigs. Und die Eukaryonten entstehen ganz einfach dadurch nun, durch eine Symbiose, Endosymbiose zwischen primitiven Bakterienzellen und nun schon relativ fortgeschrittenen Präzellen, denn die Präzellenevolution läuft ja wesentlich rascher als die Evolution der Bakterienzellen und der Archaeenzellen. Jetzt wird in dieser Endosymbiose wird die Bakterienzelle zum Wirt und die Präzelle, sie wird zum Zellkern. So ist es zu erklären, weshalb die Zellkerne der Eukaryonten so etwas Urtümliches an sich haben. Und es sind eben eingefrorene Präzellen. Sie entstammen noch der Urzeit des Lebens. Auf diese Weise kann man die wesentlichen Charakteristika der Eukaryonten erklären. Der Zellkern entsteht aus dem Gast. Der Wirt bestreitet den Stoffwechsel. Die polychromosomale Struktur des Genoms ist einfach noch den Präzellen geschuldet. Die Mitose ist zunächst eine geschlossene Mitose im Inneren des Kerns und wird dann erst später zur offenen Mitose. Die Translation, die Ausbildung von Enzymen durch Genexpression, das erfolgt ganz im Zytosol, nämlich dort, wo die Nahrungsstoffe hereinkommen, wo der Stoffwechsel sich abspielt, wo die Enzyme benötigt werden. Im Inneren des Zellkerns findet Replikation und Transkription statt, und nun können die, nun können die, die Introns, von denen so viel spekuliert wird, sie können jetzt ins Spiel kommen als reine Parasiten. Da sie nämlich auf das Innere des Zellkerns beschränkt sind und beim Reifungsprozess eliminiert werden, können sie sich jetzt hier gefahrlos ausbreiten, denn sie richten ja im Zytosol, dort wo die Enzyme im Stoffwechsel wirksam sind, keinen Schaden an. Ich bedanke mich.